Ich, Tobias Arndt, so heiße ich, Ältester dieser Gemeinde, sage euch, spätestens im Dezember sind alle gegen Corona Geimpften tot. Keiner steht auf und geht. Nicht schlecht. Eure inneren und äußeren Reaktionen auf den Quatsch, den ich gerade behauptet habe, spiegeln in etwa wider, wie wir so mit Prophetie und Propheten umgehen. Vielleicht denkt jemand, wer hat diesem Deppen ein Mikrofon gegeben? Wenn ihr heute zum ersten Mal hier seid, könnte das vielleicht euer Gedanke gewesen sein. Ich glaube, ich gehe wieder. Das hat keiner von euch gemacht. Dann hätte ich etwas schneller reagieren müssen. Vielleicht hat jemand gesagt, wer ist dieser Tobi überhaupt? Hat er Ahnung? Und was soll der Mist? Vielleicht habt ihr gedacht, sogar Tobi glaubt daran. Interessant. Oder vielleicht dachte auch jemand, und das ist mir ja persönlich am liebsten, aber wenn Tobi das sagt, dann wird das bestimmt stimmen. Am Ende sind wir uns aber vermutlich alle ziemlich sicher, keiner hätte Lust, sich auf eine Bühne zu stellen und irgendetwas zu behaupten, was in der Zukunft passieren wird. Das Risiko ist doch recht groß, dass man sich dabei zum Affen macht oder zumindest belächelt wird und auf jeden Fall nicht ernst genommen wird. Wie gesagt, so in etwa ist unser Verhältnis zu Propheten und zu Prophetie, zu Alten wie Neuen. Es ist schwierig. Und nein, Prophetie ist nicht das gleiche wie Verschwörungstheorie, das erkläre ich euch noch, aber das Verhältnis dazu ist doch recht ähnlich. Wir fangen mit einer neuen Predigtreihe an. Es geht um Amos, Schweigen, Verboten. Wir haben uns irgendwann mal in unserem Hauskreis vor längerer Zeit gedacht, wir müssen uns mal irgendein Buch der Bibel widmen, was wir noch nie gelesen haben, was vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Und dann haben ein paar gesagt, lass uns mal einen Propheten lesen. Und ich habe gedacht, oh nein, nicht im Ernst. Da muss man so viel Hintergrundinformationen und das ist so dröge und man versteht das nicht. Und irgendwie haben wir aber gedacht, okay, lassen wir uns mal drauf ein. So die christliche Vernunft hat gesagt, das gehört ja irgendwie auch zur Bibel dazu, also widmen wir uns mal einem Buch. Und dann haben wir Hesekiel gelesen und es war überraschend, was dabei rumgekommen ist. Amos steht auf der Lesebeliebtheitsskala, glaube ich, auch eher weiter hinten. Ich frage jetzt nicht, wer von euch das Buch schon mal gelesen hat, aber es werden deutlich weniger sein, als wenn ich nach den Evangelien frage. Propheten sind eher unbeliebt. Das waren sie damals und das sind sie auch heute noch so ein bisschen. Obwohl sie eigentlich ja einen sehr guten Draht nach oben zu Gott haben. Also eigentlich müssten sie ja total die Helden sein. Also gerade damals, wo Gott irgendwie seltener gesprochen hat und zu weniger Menschen, eigentlich müssten es die Helden sein, aber so stehen Propheten oft gar nicht da. Denn sie sagen oft unbequeme Sachen. Und wenn sie Unrecht haben mit dem, was sie sagen, dann ist alles gut und super. Aber wenn sie Recht haben, dann bedeutet das Veränderung für die Menschen. Und somit ist es eigentlich angenehmer, sie zu ignorieren und ihre Botschaft nicht zu überprüfen und nichts verändern zu müssen. Und auch wenn das beim flüchtigen Lesen so wirkt, wenn man so das erste Mal Propheten aus dem Alten Testament irgendwie liest, wirkt das manchmal so, als ob sie wirres Zeug faseln, aber das ist gar nicht so. Denn sie sprechen in eine konkrete Situation hinein. Und deshalb kann man sie eigentlich auch nur richtig verstehen, wenn man so ein bisschen versteht, zu wem sie sprechen und in welcher Zeit sie leben. Denn das, was sie sagen, ist konkret. Gott spricht zu Menschen in einer konkreten Situation. Und natürlich kann man das nur verstehen, wenn man ein bisschen weiß, was denn die konkrete Situation ist. Und ganz berechtigt bei so alten Kamellen, also Dinge, die irgendwie ganz weit zurückliegen, die Frage nach der Relevanz. Warum gucken wir uns das heute an? Das ist total berechtigt und man kann auch an das Predigtteam rantreten und sagen, warum habt ihr euch entschieden, eine Predigtreihe zu Amos zu machen? Zu diesem merkwürdigen Buch. Warum überhaupt ein Prophet? Und dann kommt man schnell auf die Frage, wenn man bei der Relevanz ist, gibt es heute noch Propheten oder gibt es heute noch Prophetie? Und auch wenn es unbequem ist, ich sage ja. Und warum, wird euch vielleicht im Laufe der Predigt noch ein bisschen klarer. Auch indem wir Amos ein bisschen stellvertretend für all die Propheten, die wir so im Alten und Neuen Testament kennenlernen, verstehen. Wer ist Amos? Wir nehmen mal die Bibel und schlagen auf Amos 1,1. Amos, Altes Testament, etwa zwei Drittel. In diesem Buch stehen Worte des Amos.
Er war Schafzüchter und stammte aus Tekoa. Was er verkündet hat, sah er in Visionen über die Zukunft Israels. Zu seiner Zeit war Usia König von Juda und Jerobeam, der Sohn des Joasch, König von Israel. Die Visionen hatte Amos 2 Jahre vor dem Erdbeben. Amos ist erstmal ein Schafzüchter und er lebte zur Zeit von Usia und so weiter und so fort. Ich lese nochmal was, ich springe ein bisschen in das Kapitel 7. Da antwortet Amos einem Priester, Kapitel 7, Vers 14. Da antwortete Amos und sagte zu Amasja: Ich bin kein Prophet. Ich bin auch kein Schüler eines Propheten. Ich habe Rinder und züchte Maulbeerfeigen. Amos ist ein Schafzüchter und er hat Rinder und er züchtet Maulbeerfeigen. Er ist kein Prophet und auch kein Prophetenschüler, also nicht jemand, der irgendwie einem Propheten hinterherläuft und von ihm lernt. Eigentlich ist er ein ziemlicher Laie, er hat keine Ahnung. Amos ist ein ganz normaler Mensch. Ist nicht besonders arm, nicht besonders reich. Und an den Bildern, die er so in seiner Prophetie und dem, was er sagt, benutzt, kann man erkennen, er ist weder dumm noch besonders schlau. Er ist ein einfacher Mensch, keine Bildungselite. Er ist mit dem Land und mit der harten Arbeit irgendwie vertraut und mit dem Leben, was einem gerade so zur Verfügung steht. Er ist scheint ein bodenständiger Typ zu sein, so ein richtiger Normalo. Eher langweilig als spannend. Er hat Geld, aber nicht zu viel, er hat vermutlich Familie. Hat ein paar Sachen, die er besitzt, aber eben auch nicht besonders reich. Von sich aus wäre Amos bestimmt kein Prophet geworden, habe ich mir gedacht. Schlichtweg, weil er so schon genug zu tun hatte. Also wenn ich lese, was er alles gemacht hat, war er ein ziemlich beschäftigter Mann. Das musste nicht sein. Und er ist auch kein Prophet und kein Prophetenschüler. Das heißt, er ist ein echter theologischer Laie. Er macht das, ohne es vorher gelernt zu haben. Amos lebte so circa 750 vor Christus im Nord- und im Südreich von Israel, das war damals getrennt, in einer Zeit, wo es den Israeliten relativ gut ging. Es gab Wohlstand, es gab keinen Krieg und deshalb konnten sie die Energie und die Finanzen und so weiter nutzen, um die in den Handel zu stecken. Es entstanden Kaufleute, eine Mittelschicht und nicht nur Adlige oder reiche Leute wurden reicher, sondern das verteilte sich so ein bisschen mehr. So ein bisschen von der Agrargesellschaft, also Bauernschaften zur Handelsmacht. Und falls ihr mal Aufbauspiele am PC gespielt habt, dann wisst ihr, dann geht's erst richtig los. So. Also wenn man den Bauernstatus hinter sich gelegt hat, so, dann passieren die coolen Sachen. Dann gibt's auch ein bisschen Militär und so, ein bisschen Entwicklung und Fortschritt. Dann fängt's an, spannend zu werden. Und ich denke, in dieser Stimmung befand sich auch Israel. Und Religion wurde langsam wichtiger. Es gab Feste, Rituale, Pilgerreisen bekamen Bedeutung. Es entstand etwas, was wir heute mit dem Begriff Kultur bezeichnen würden. So, das ist die israelitische Kultur. Es geht ihnen erstmal gut. Sie haben sich etwas erarbeitet. Und dieses Leben, so ganz grundsätzlich, kennen wir gut. So ein bisschen Kapitalismus und es gibt Gewinner und Verlierer. Das ist eigentlich auch etwas, wo wir uns wohlfühlen, wo wir drin leben. Aber wenn es Gewinner gibt, dann gibt es oft auch Verlierer. So war es auch damals. Und Gewinn passiert ja oft, da muss man gar nicht so wahnsinnig genau hinschauen, das fällt einem einfach auf, durch Ausbeutung, durch Korruption, durch Machtmissbrauch. Es passiert einfach. Und so war es auch in Israel. Es gab Wohlstand für mehr Menschen, aber es gab auch echte Not. Ein wenig in klein, wie wir das heute in groß erleben. In Deutschland kann sich jeder, wenn er unbedingt möchte, 100 T-Shirts kaufen. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn man möchte, findet man sehr günstig viele, viele T-Shirts. Niemand braucht 100 T-Shirts, aber wir könnten es. Und wir können es nur, weil woanders unter abgefahrenen Bedingungen T-Shirts produziert werden, dass wir sie so günstig kaufen können. Und genau solche Situationen hat Amos damals stark kritisiert. Und das geht da... Gehen wir in den nächsten Predigten auch noch ein bisschen drauf ein. Aber damit ihr mal so den Kontext habt, in dem Amos sich bewegt hat. Amos gehört also nicht zu den Verlierern, aber gehört auch nicht zu den großen Profiteuren von dieser Gesellschaftsschicht. Eigentlich hat er die beste Rolle, um einfach den Mund zu halten, finde ich. Einfach so ein bisschen genießen, was abfällt und sich rauszuhalten. Kennt ihr das? Gute Gründe, um einfach
den Mund zu halten. Es geht einem gut, aber auch nicht perfekt, aber gut genug, um nichts verändern zu müssen. Vielleicht auch eine gute Position, um sich höchstens so ein bisschen einzumischen. So ein bisschen, wie ich das mache. Also ich gehe auf jeden Fall wählen. Und ich wähle auf jeden Fall das Richtige. Und ich diskutiere hier und da mit anderen Leuten, aber eben auch nicht so viel, dass es ungemütlich wird. So, natürlich finde ich das doof, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer, aber mir geht es gut genug, dass mir das nicht so richtig wehtut. Also ich habe ein bisschen wie bei Amos, eine sehr gute Situation, um einfach den Mund zu halten und sich zurückzunehmen. Mir geht es gut. Ich glaube, Amos und ich und vielleicht auch Amos und ihr habt viel mehr gemeinsam, als mir eigentlich lieb ist. Wir befinden uns in einer komfortablen Situation, in der wir eigentlich gute Gründe hätten, den Mund zu halten. Kleiner Reminder an der Stelle, Prophetie ist eigentlich nicht unbedingt schlimm, aber sie wird ungemütlich, weil sie immer über Veränderung spricht. Und deshalb halten wir auch gerne den Mund. Der größte Unterschied jetzt erstmal so pro forma zwischen mir und Amos ist ein Prophet. Punkt. Er macht das, was Gott ihm aufträgt und wie dies passiert, das gucken wir uns an. Wir machen einen Sprung zu Kapitel 3. Ich ignoriere heute bewusst die Struktur von Amos. Das macht Martin in der nächsten Woche ein bisschen besser. Und das ist auch ganz spannend, weil da werden manche Dinge auch noch ein bisschen deutlicher, aber heute springe ich. Amos Kapitel 3, Vers 1 bis 8. Hört diese Rede, ihr Israeliten. Der Herr hat sie gegen euch geredet. Als eine Drohung gegen die ganze Schar, die ich aus dem Land Ägypten geführt habe. Euch allein habe ich erwählt aus allen Völkerscharen der Erde. Darum ziehe ich euch zur Verantwortung für alle Vergehen, die ihr begangen habt. Gehen etwa zwei miteinander einen Weg, ohne sich vorher begegnet zu sein? Brüllt der Löwe im Wald ohne Beute? Knurrt ein junger Löwe in seinem Versteck, ohne ein Tier erlegt zu haben? Wird ein Vogel am Boden gefangen, wenn die Falle nicht zuschnappt? Schnellt das Klappnetz in die Luft, wenn es nichts zu fangen gibt? Bläst man das Widderhorn in der Stadt, ohne dass die Leute erschrecken? Oder geschieht ein Unglück in der Stadt, ohne dass es der Herr verursacht hat? Denn Gott, der Herr, tut nichts, ohne seine Absicht vorher mitzuteilen. Er sagt sie seinen Knechten, den Propheten. Der Löwe hat gebrüllt. Wer wird sich da nicht fürchten? Gott, der Herr, hat geredet. Wer wird da nicht zum Propheten? Amos spricht und er beruft sich auf Gottes Autorität. Er sagt, dass Gott spricht. Und vermutlich werden die Leute so ein bisschen irritiert, vielleicht auch abwertend oder belustigt reagiert haben. Also ich weiß es nicht, aber ich stelle es mir so vor, weil wir Menschen sind und nicht ohne unseren ersten Eindruck können. Diese Stiefel, dieses Hemd, der Slang, das muss ein Bauer sein. Also da muss ein Schafzüchter sein oder vielleicht Rinder oder vielleicht auch Maulbeerfeigen, aber das ist ein Landwirt. Und jetzt spielt er sich zum Priester auf und sagt uns, was Gott sagt. Das muss zu Irritationen geführt haben. Und Amos erklärt sich auch. Amos erklärt, warum ein Bauer Gottes Worte ausspricht und erklärt das mit dem Ursache-Wirkungsprinzip. Er sagt, wenn etwas passiert, dann muss es einen Grund geben. Und wenn es einen guten Grund gibt, dann muss auch etwas passieren. Wenn ein Apfel runterfällt, wissen wir heute, das ist die Schwerkraft. Amos redet davon, wenn ein Löwe brüllt, dann ist er auf Beutejagd oder hat eine Beute. Es gibt einen Grund. Oder wenn jemand ein Widderhorn bläst, dann erschrecken sich die Leute. Es passiert etwas. Und Vers 7 und 8 sind besonders spannend, deswegen lese ich die nochmal vor. Denn Gott, der Herr, tut nichts, ohne seine Absicht vorher mitzuteilen. Er sagt sie seinen Knechten, den Propheten. Der Löwe hat gebrüllt, wer wird sich da nicht fürchten? Gott, der Herr, hat geredet, wer wird da nicht zum Propheten? Wer wird da nicht zum Propheten? Amos beschreibt seine Situation mit, ich hatte gar keine Wahl. Er ist überwältigt von dem, was Gott sagt und er fühlt sich regelrecht gedrängt dazu, das weiterzugeben. Nicht jeder wurde damals zum Propheten und auch nicht jeder wird heute Prophet. Aber alle, die mit Jesus unterwegs sind, können es werden. Und laut Amos müssen sie es sogar werden. Es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. So, wenn Gott redet, dann wer wird da nicht zum Propheten, sagt Amos. Das bringt mich ganz schön zum Nachdenken und fordert mich auch ein bisschen heraus. Dieser Satz,
wenn Gott redet, wer wird da nicht zum Propheten? Ich bin davon überzeugt, dass Gott auch noch heute durch Menschen spricht und dass er sprechen will. Und ich glaube auch, dass Menschen sprechen müssen, wenn Gott es ihnen sagt, weil das schlicht und ergreifend wichtig ist, was er sagt. Deswegen haben wir die Predigtreihe Schweigen verboten genannt. Das klingt ganz schön heftig, weil Schweigen ja auch manchmal gut ist. Aber wir beschäftigen uns jetzt damit, warum Schweigen manchmal verboten ist. Gott will, dass wir reden. Und Amos hat geredet, aber Amos war dabei nicht Gott. Amos hat gesprochen, nicht Gott. Er war immer noch Amos, mit seinem Charakter und seinen Erfahrungen, mit seinen Bildern und Beispielen aus seinem Leben, seinen Stärken und Schwächen, seinem Slang, seinen Klamotten. Und das wird man gehört und gesehen haben. Aber Gott hat durch ihn, durch seine Worte gesprochen. Und wenn Jesus heute dir etwas sagt, dir etwas zeigt, dir etwas wichtig macht, dann bleibst du Student, dann bleibst du Mutter oder Oma oder Opa, du bleibst Arbeitnehmer, Tochter, dein Name bleibt gleich, deine Art bleibt gleich, deine Herkunft und auch deine komische Art, dein Leben zu leben. All das ändert sich nicht. Und ja, das wird man auch hören und das wird man sehen, wenn du den Mund aufmachst. Und trotzdem ist es dran, die Dinge weiterzugeben, die Gott uns aufs Herz legt, Dinge auszusprechen, die Gott uns sagt, die er uns wichtig macht. Vielleicht denkst du jetzt, ja, aber ich bin doch kein Prophet. Und vielleicht hast du damit auch recht. Aber wenn Gott dir etwas sagt, wenn Gott etwas dir klar macht, dann würde Amos jetzt sagen, ich versuche mal seine Worte zu wählen, der Löwe hat gebrüllt, es hat einen Grund gegeben, vielleicht ist ein Schaf von mir gestorben. Gott hat zu dir gesprochen, lass es andere hören. Amos lebte diese Berufung total, weiter zu sagen, was Gott ihm sagt, ganz konsequent. Und er tut das, was Gott ihm aufgetragen hat, obwohl es offensichtlich unbequem ist. Aber es ist nicht nur unbequem, sondern es ist auch total spannend. Es ist sogar effizient, also es bringt etwas, da passiert etwas. Ich liebe das total. Ich mag diesen Begriff Effizienz total. Was ich damit meine ist, wenn ich etwas tue, dann will ich, dass das auch was bewirkt. Ich will mich nicht sinnlos anstrengen. Und das fühlt sich gut an. Und das können wir auch bei Gott erleben. Etwas bewegen, etwas verändern. Und wenn Gott zu einem spricht, dann hat das immer mit Veränderung zu tun. Ein Prophet ist kein Laberkopf, auch wenn er gerne so hingestellt wird. Damit kann man das alles, was er sagt, nämlich ganz schön beiseite schieben. Der labert halt irgendwie, der hat eine schöne Rede. Aber das ist eigentlich nicht die Aufgabe des Propheten. Ein Prophet ist kein Laberkopf. In Hebräer 4, Vers 12 wird das sehr deutlich. Hebräer 4, Vers 12, da steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist. Auch Mark und Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. In diesem Vers steckt so unglaublich viel, dass ich ihn immer mehrmals lesen muss, um ihn irgendwie zu begreifen. Das Wort Gottes ist schärfer und lebendig und kräftig. Es bewirkt etwas. Prophet zu sein bedeutet also, etwas zu bewirken, Teil an etwas Größerem zu sein, mitzuwirken, sich und andere herauszufordern. Und wie das passiert, das können wir bei Amos sehen und wir gucken uns mal einen kleinen Ausschnitt an. Kapitel 7, da geht es um seine Visionen und ich lese euch Kapitel 7 nur die erste Vision vor, also die Verse 1 bis 3. Amos 7, 1 bis 3. Gott, der Herr, ließ mich eine Vision sehen. Ich sah, wie er einen Heuschreckenschwarm bildete, gerade als die Spätsaat aufzugehen begann. Die Spätsaat wächst ja im Frühsommer, nachdem das Gras für den König gemäht worden ist. Doch die Heuschrecken fielen über das Land her und begannen, die jungen Pflanzen abzufressen. Da rief ich, Herr, mein Gott, vergib! Wie soll Jakob überleben? Er ist doch so schwach! Da bereute der Herr, was er vorhatte. Es soll nicht geschehen, sagte der Herr. Gott lässt Amos Dinge sehen, die ihm vertraut sind. Für uns klingt das sehr merkwürdig. Also Spätsaat, Frühtracht, Heuschreckenschwarm. Also ich muss richtig recherchieren, um zu verstehen, worum es geht. Für Amos waren das Dinge, die ihm vertraut waren. Und was man da relativ gut sehen kann, ist, dass Gott zu Amos in einer Sprache redet, die ihm vertraut ist, die er versteht. Die klingt für uns vielleicht befremdlich, für ihn ist das normal und naheliegend. Und an seiner Reaktion sehen wir, er hat verstanden, was Gott ihm damit sagen wollte, und scheinbar augenblicklich. Und so ist das auch heute. Gott redet in einer Sprache zu uns, die wir verstehen. Und falls das für dich ein bisschen spooky klingt, erkläre ich das kurz, was die Grundlage dafür ist, damit wir das erleben können. Die Menschen haben sich irgendwann von Gott abgewandt, wollten ihren eigenen Weg gehen, und das tun sie auch noch heute. Und Gott akzeptiert das. C.S. Lewis hat mal einen tollen Satz gesagt: Die Menschen lassen sich in zwei Gruppen teilen. Die einen sagen zu Gott, dein Wille geschehe, und zu den anderen sagt Gott, dein Wille geschehe. Also entweder Gott darf bestimmen oder ich bestimme selbst. Und das ist für mich ein ziemlich cooles Bild, wie man sich für Jesus entscheidet. Das ist das, was passiert, wenn man eine Beziehung zu Jesus anfängt, dass man sagt, Gott, jetzt darfst du in meinem Leben bestimmen. Du darfst mich verändern. Gott hat ein Beziehungsangebot geschaffen durch Jesus, der auf die Erde gekommen ist, der am Kreuz gestorben ist, der Sühne und Vergebung möglich gemacht hat. Der stellvertretend starb, und dieses Beziehungsangebot können wir annehmen. Wenn wir sagen, Jesus, ich will, oder Gott, ich will, dass dein Wille geschieht. Ich möchte dein Jünger, dein Nachfolger sein. Und die Bibel sagt, dass Gott dann, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, durch seinen Geist in uns wohnt, dass wir verbunden sind, dass Kommunikation möglich ist. Und wenn das passiert, dann redet Gott zu uns. Aber Gott redet in der Sprache zu uns, die für uns normal ist, die wir verstehen, die uns vertraut ist. Wenn du zum Beispiel gerne logisch denkst und Dinge auseinandernimmst und diskutierst, dann ist es sehr naheliegend, dass Gott dir auch auf diesem Weg begegnet. Dann nimmst du vielleicht die Bibel oder ein Buch oder diskutierst mit jemandem und merkst, okay, auf einmal wird die Sache rund. Ich verstehe, wie Gott denkt und tickt, und dann bist du fasziniert davon. Oder wenn du gerne in die Natur gehst und da meditierst und betest, zur Ruhe kommst, dann begegnet dir Gott dort. Wenn du träumst, am Tag oder in der Nacht, dann nutzt Gott auch das, um dir zu begegnen, um dir Sachen zu zeigen, um dir Sachen zu sagen. Oder wenn du Musik, Lobpreis machst und merkst, okay, da passiert etwas. Vollständigkeitshalber muss ich auch sagen, das passiert ganz oft, wenn wir die Bibel in die Hand nehmen und lesen. Und auch oft durch andere Menschen. Gott hat ganz oft mir Dinge klargemacht, indem andere Menschen etwas gesagt haben, wo ich gemerkt habe, Mist, sie haben recht. Ich führe gern Diskussionen mit Gott, so in meinen Gedanken. Und mittlerweile merke ich aber auch, obwohl das ganz lange fast mein einziger Zugang zu Gott war, so ich habe so eine Art Zwiegespräch mit ihm geführt, dass ich immer mehr Dinge entdecke. Gott offenbart sich mir auf immer neue Arten und Weisen, und ich lerne auch ganz andere Zugänge kennen, die ich vorher gar nicht kannte. Gott findet Wege, um mit mir zu reden. Und ich glaube, das liegt auch daran, weil ich seine Stimme immer besser kenne, weil ich ihn besser unterscheiden kann. Und Amos erlebt das. Und Amos erlebt Veränderung und Wirkung. Sogar so, dass er diesen Dialog, den ich euch gerade vorgelesen habe, ja verändert. Er hat eine Vision, dann sagt er, Gott, bitte verhindere das. Und Gott sagt, okay, dann mache ich das nicht. Prophetie bedeutet immer, dass man Gott ganz nah ist. Beziehung, Gegenseitigkeit, Dialog. Das ist das, was passiert. Und das ist auch das, was wir bei Amos sehen. Gott und Amos stehen in Beziehung. Die scheinen befreundet zu sein. Und vielleicht denkst du jetzt wieder, das betrifft mich doch gar nicht. Ich bin doch gar kein Prophet. Aber ganz so leicht kannst du es dir nicht machen. Ich will keinen langen neuntestamentlichen Exkurs machen. Aber wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann sagt die Bibel, der Heilige Geist wohnt in uns. Das heißt, Gott kommuniziert mit dir. Und wenn Gott mit dir kommuniziert, dann bist du per se schon mal in einer sehr ähnlichen Rolle wie Amos oder die anderen Propheten. Und es gibt natürlich auch in der Bibel, im Neuen Testament, die Gabe der Prophetie, die beschrieben wird. Also, dass ein Christ Einblick in die Zukunft bekommt. Oder dass jemand zum Beispiel sagt, wenn du das tust, dann wird das passieren. Und es bewahrheitet sich dann auch. Oder manchmal ist es auch noch konkreter, dass jemand wirklich, wirklich weiß, was als nächstes passiert. Und natürlich ist bei solchen Dingen ganz viel Vorsicht angesagt. Menschen behaupten viel und reden viel, und manchmal ist das auch Quatsch. Und deswegen sollte das gründlich geprüft werden. Und nicht nur, weil jemand sagt, Gott hat mir etwas gesagt, müssen wir das alle machen. Und wir sollten gründlich überprüfen, ob das, was gesagt wird, im Widerspruch steht, zum Beispiel zu dem, was in der Bibel steht. Aber Gott redet auch heute noch zu Menschen. Und ich habe es selber schon oft erlebt, aber es ist kein Hokuspokus, sondern es ist meistens ziemlich unspektakulär. So unspektakulär, dass ich manchmal erst im Nachhinein gemerkt habe, dass so etwas passiert ist. Also mir hat jemand im Gespräch gesagt, ich glaube, das und das wird passieren. Oder wenn du das machst, dann ist das die Folge. Und ich habe das so als Weisheit, Allgemeines, Menschenkenntnis abgestempelt. Und nachher haben sich manche Dinge, die Menschen mir gesagt haben, so konkret umgesetzt, dass ich gedacht habe, Mensch, ob Gott dann nicht mal so ganz direkt gesprochen hat? Ich glaube, auch damals wurde Prophetie von den Menschen nicht so wahnsinnig gehypt. Die waren nicht die Magier, die Sensation, sondern es waren Menschen, durch die Gott gesprochen hat. Und das ist oft unspektakulärer, als wir denken. Aber es passiert. Wenn Gott spricht, wird man zum Propheten, sagt Amos. Wie kann das praktisch aussehen? Wie kann das für uns aussehen als Gemeinde? Vielleicht seht ihr Menschen, ihr kommt mit ihnen ins Gespräch und Gott spricht zu euch durch Gedanken oder im Traum oder beim Bibellesen und es steht nicht im Widerspruch zu dem, was an Stellen in der Bibel steht. Dann fällt euch vielleicht jemand auf und ihr denkt, dem geht es schlecht. Und ihr seid so überzeugt davon, dass es dem schlecht geht, dass ihr hingeht und ein Gespräch mit demjenigen sucht. Und es kann aber sein, dass das, was ihr wahrgenommen habt, gar nicht offensichtlich war, dass das niemand anderes gesehen hat, dass es diesem Menschen schlecht geht. Der hat nicht geweint, der hat vielleicht noch nicht mal traurig geguckt, aber Gott hat euch gesagt, dem geht es schlecht. Geht hin, sprich ihn an. Vielleicht seht ihr in jemanden etwas, was andere Menschen nicht sehen. Vielleicht seht ihr einen Leiter, vielleicht seht ihr einen Prediger oder eine Seelsorgerin oder einen Hirten. Vielleicht seht ihr einen besonderen Zugang zu einer gewissen Gruppe von Menschen. Vielleicht seht ihr jemanden, der eine besondere Art der Anbetung, des Lobpreises hat oder ganz andere Gaben. Und ihr seht das in diesem Menschen, obwohl er das noch gar nicht macht. Ich stehe heute hier und mache in dieser Gemeinde das, was ich mache, weil Menschen mir gegenüber sich so verhalten haben. Die haben gesagt, Tobi, ich sehe in dir das. Und das habe ich noch nicht gemacht. Die haben gesagt, das sehe ich in dir, das hat Gott mit dir vor. Ich wäre niemals im Traum auf die Idee gekommen, das irgendwie als Prophetie zu bezeichnen. Aber wenn Menschen, manchmal sehen Menschen, weil Gott es ihnen sagt, Dinge, die andere Menschen nicht sehen. Und dann ist es wichtig, diese Dinge auch zu sagen. Manchmal sieht man auch eine Gefahr. Man sieht jemanden, der macht etwas und einem ist auf einmal relativ klar und deutlich vor Augen, was das für Konsequenzen hat. Und das ist auch eine Form, in der Gott einfach zu uns spricht. Gott wählt Wege und Sprache, die uns vertraut ist. Und deshalb ist es manchmal auch so schwer, das zu erkennen, weil Gott nämlich so zu uns spricht, wie wir es gut verstehen können. Ich wiederhole nochmal, egal was ich denke, sage, fühle, es ist ganz wichtig, dass das nicht im Widerspruch zur Bibel steht. Und ja, dazu braucht es Weisheit. Weisheit von Gott. Und ja, vielleicht liegen wir damit auch manchmal falsch. Und es ist hilfreich, da Demut an den Tag zu legen. Aber ich glaube, ein einfaches, ich bin mir nicht sicher, ob ich recht habe, aber das sehe ich gerade. Das sehe ich für dich. Ist da voll hilfreich. Ich glaube aber, wir sagen ganz oft lieber nichts, als was Falsches zu sagen, uns zu blamieren oder nicht ernst genommen zu werden oder zu erleben, dass jemand die Augen verdreht. Du willst mir was sagen. Und dann schweigen wir. Deswegen heißt die Predigtreihe Schweigen verboten. Das tun vielleicht, was unpopulär ist, was nicht naheliegend ist, was vielleicht nicht auf Verständnis stößt, was aber dran ist, was Gott uns wichtig gemacht hat. Ich hatte mal eine ganz witzige Situation. Jemand stand an der Haustür und hat sich beschwert. Und ich fand diese Beschwerde völlig, völlig läppisch und alle Dinge, die mir eingefallen sind, waren weder nett noch adäquat. Am liebsten hätte ich die Tür direkt wieder zugemacht und gedacht, Alter, wo bin ich gelandet? Das kann doch nicht wahr sein. Und dann aber, als ob Gott mir sagt, Tobi, bitte sie herein auf einen Kaffee. Und ich habe gesagt, nein, das will ich nicht. Ich bin sauer und ich finde das völlig doof. Gerne wann anders. Bitte sie herein auf einen Kaffee. Das ist so eine ganz einfache Situation, wie ich Gott ganz oft erlebe. Und natürlich mache ich das dann irgendwann, aber auch nicht immer. Aber wenn ich das mache, dann merke ich, dass da Segen drauf ruht, dass Gott das belohnt, diese Treue. Dass wenn ich das sage und ausspreche, was Gott mir zeigt, dass er das belohnt, dass das das Richtige ist. Nicht immer passiert dann was Gutes, wenn wir das sagen, wenn wir das machen, was Gott uns wichtig macht. Manchmal sind die Reaktionen nicht gut. Und so ist das auch bei Amos. Wir bleiben in Kapitel 7. Ich lese mal 10 bis 16. Kapitel 7, 10 bis 16. Amasja, der Priester von Bet-El, sandte eine Botschaft an Jerobeam, den König von Israel. Amos zettelt einen Aufstand gegen dich an. Mitten in Israel führt er unerträgliche Reden. Das hält das Land nicht länger aus. Denn Amos hat folgende Aussage gemacht. Jerobeam wird durch das Schwert umkommen und Israel wird aus seinem Land weggeführt. Zu Amos aber sagte Amasja, verschwinde von hier, Seher. Geh nach Juda. Dort magst du dir dein Brot verdienen, wenn du weiter als Prophet auftreten willst. Aber in Bet-El darfst du nicht mehr auftreten. Denn das hier ist ein königliches Heiligtum. Es ist ein Staatstempel. Da antwortete Amos und sagte zu Amasja, ich bin kein Prophet, ich bin auch kein Prophetenschüler. Ich habe Rinder und züchte Maulbeerfeigen. Doch der Herr hat mich von der Herde weggeholt. Der Herr hat zu mir gesagt, geh nach Israel, dort sollst du als Prophet gegen mein Volk auftreten. Und jetzt hör das Wort des Herrn. Es richtet sich gegen dich, weil du zu mir gesagt hast, du darfst nicht als Prophet gegen Israel auftreten und nicht gegen die Nachkommen Isaaks weissagen. Amos wird, weil er prophetisch redet, des Landes verwiesen. Und er bleibt seiner Berufung, dem, was Gott ihm aufgetragen hat, trotzdem treu. Er sagt, was Gott ihm sagt, auf seine ganz eigene Art und Weise. Gott beruft und befähigt ganz unterschiedliche Menschen. Wenn man sich die Bibel anguckt oder wenn man sich die Kirchengeschichte anguckt, dann wird es deutlich, dass es durch die Bandbreite weg ganz, ganz unterschiedliche Typen von Menschen gewesen sind. Der soziale Stand war ganz unterschiedlich, die Bildung war ganz unterschiedlich, es war alles dabei. Gott beruft viele Menschen und Gott befähigt auch viele Menschen. Und da Gott in dir lebt, wenn du Christ bist durch den Heiligen Geist, beruft er auch dich und er redet auch zu dir, wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast. Er beruft dich in Aufgaben, in Rollen, an Orte und Beziehungen, und er beruft dich auch, die richtigen Dinge zu sagen und die richtigen Dinge zu machen. Gott gebraucht Menschen. Gott gebraucht, will auch dich gebrauchen. Und diese Berufung, dieses, was Gott einem aufträgt, das muss man zuweilen auch mal aushalten. So wie Amos. Und ihr erlebt mich und die Gemeindemitglieder noch ein bisschen mehr, immer als jemand, der nach vorne will, der sieht, was alles möglich ist und der das auch unbedingt umsetzen will und ganz viel Energie da reinsteckt und auch innovativ manchmal ist und damit auch manchmal Leuten auf die Nerven geht. Das ist so meine Rolle. Das mache ich gerne. Das bin ich irgendwie. Aber es gab auch eine Phase, wo das nicht so war. Das ist gar nicht so lange her, circa ein halbes Jahr lang ging diese Phase, wo ich keine Motivation hatte. Keine Motivation für Gemeinde, wo ich mir überlegt habe, will ich das eigentlich noch weiter? Will ich noch in der Gemeindeleitung sein? Mir war das auch alles irgendwie nicht so effizient genug und irgendwie habe ich das total in Frage gestellt. Und dann kam auch dieser Punkt, so nach einer gewissen Zeit wird man halt nochmal gefragt, ob man seine Aufgabe in der Gemeinde weitermachen möchte. Und dann habe ich zu Martin gesagt, eigentlich nicht. Ich habe keinen Bock mehr. So, ich habe viel gemacht und irgendwie, glaube ich, ist was anderes dran. Ich weiß es nicht. Und dann kamen Leute, die mir gesagt haben, was sie in mir sehen. Die gesagt haben, Tobi, wir brauchen dich. Wir brauchen dich als Gemeinde. Manche haben sogar ganz stumpf gesagt, und das rechne ich ihnen hoch an, ich brauche dich. Und da haben Menschen quasi ein Stück weit prophetisch in mein Leben reingeredet und haben gesagt, Tobi, mach weiter, das sehe ich in dir oder das sehe ich, das kann Gott mit dir noch machen. Und ich brauchte das richtig. Ich glaube, manchmal ist es dran, dass wir einander an diese Berufung erinnern, dass wir mutig werden, das zu sagen und das umzusetzen, was Gott uns in unser Herz legt, was Gott uns sagt. Ohne diese Menschen, die den Mut haben, genau das zu sagen, würde so viel weniger passieren. Gott will zu euch reden und Gott will durch euch reden. Gott will zu euch reden und Gott will durch euch reden. Nicht immer sollten wir alles sagen, was wir denken, und wir sollten auch sorgfältig prüfen, ob das Gottes oder unsere Gedanken sind. Aber ich bin davon überzeugt, dass total viel Sprache Gottes in unseren Köpfen bleibt. Und es ist besser, demütig zu sagen, dass man auch falsch liegen kann, statt nur dann zu reden, wenn Gott einen so richtig anschreit. Ich wiederhole das nochmal, weil mir das so wichtig ist. Ich glaube, es ist besser, demütig zu sagen, dass man auch falsch liegen kann, als nur dann zu reden, wenn Gott einen so richtig anschreit. Amos wurde von Gott berufen und auch wir werden von Gott berufen. Amos war ein Prophet. Einige von uns sind es auch, vielleicht wissen Sie es nicht. Einige werden es werden und alle Christen hören Gottes Stimme auf unterschiedliche Weise und oft ist es dran, das weiterzugeben, was Gott uns sagt. Amos hielt seine Berufung aus und es ist gut, wenn du tust, was Gott dir wichtig gemacht hat, auch wenn das mal negative Konsequenzen hat. Amos hielt nämlich auch Gegenwind aus. Nicht immer finden die Menschen toll, wenn wir das umsetzen, was Gott uns aufs Herz legt. Aber es ist gut und Gott segnet es, wenn wir gehorsam sind. Amos hat erlebt, dass Gott lebendig ist, dass ein Dialog möglich ist und dass Veränderung möglich ist. Dass dieses von Gott Dinge hören und weitersagen, dass das was Effektives ist, was Gutes, was Lebendiges. Nicht ein Gelabere, sondern da passiert etwas. Propheten gaben ihrem Volk die Chance, dem Volk Gottes die Chance auf echte Veränderung zum Guten. Und in diese Fußstapfen, in die wollen wir treten als Christen. Kleiner Reminder, der ganz wichtig ist, Amos war ein ganz normaler, durchschnittlicher Typ. Nicht besonders arm, nicht besonders reich, nicht besonders fähig, nicht besonders unfähig, nicht besonders schlau, nicht besonders dumm. Er war ganz normal. Und ich will euch nicht zu nahe treten, aber ich vermute, er ist so wie du und so wie ich. Er ist ganz normal. Wir müssen keine Voraussetzungen erfüllen, damit Gott zu uns redet, außer dass wir ein Kind Gottes sind, dass wir eine Entscheidung für ihn getroffen haben. Und falls du denkst, Gottes Stimme hören oder umsetzen oder gar weitersagen wäre nichts für dich, dann ist das jetzt hart. Lass dich eines Besseren belehren. Falls du denkst, Gottes Stimme hören, umsetzen oder gar weitersagen wäre nichts für dich, dann lass dich eines Besseren belehren.